In dieser Podcast-Folge schauen wir uns mal die total sterilen In-vitro-Töpfchen an, ob diese immer im Vorteil gegenüber den klassischen alten Topfpflanzen sind oder ob die Topfpflanzen uns doch noch irgendwas in der Aquaristik zu bieten haben. Und wir gehen der Frage nach, was denn so die Mindestgröße für einen Fischbesatz im Aquarium ist. Geht das auch mit Nano-Aquarien oder muss man Fische immer in großen Aquarien halten? Diese beiden Fragen beantworten wir in dieser Podcast-Folge. Also, let's go! Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 70. Folge des Aquaaffin Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei, die aber dieses Mal doch zumindest von der Themenwahl her recht weit auseinander liegen, würde ich jetzt mal sagen. Auf der einen Seite eher so ein klassisches Bepflanzungs- und Einrichtungsthema, auf der anderen Seite doch eher ein klassisches Besatzthema. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lange drum herum, wir starten sofort mit dem ersten Thema, nämlich In-vitro-Pflanzen versus den klassischen Topfpflanzen. Sind In-vitro-Pflanzen eigentlich immer besser? Haben sie sich in der Zwischenzeit vielleicht in den letzten Jahren zum, ja, ich würde es mal sagen, de facto Standard in der Aquaristik hochgemausert? All solche Fragen, da gehen wir jetzt mal in dieser Podcast-Folge in der ersten Sektion so ein bisschen drauf ein. Und ich muss sagen, vor ja einigen Jahren in der Aquaristik waren ja In-vitro-Pflanzen eigentlich noch gar nicht so verbreitet. Also es war eher der Normalzustand, dass man im Aquaristikladen ganz klassisch so ein Pflanzenbecken hatte, wo dann halt verschiedene Topfpflanzen angeboten worden ist und man konnte sich diese dann aus den Aquarien auswählen und dann wurden diese halt verpackt und man konnte sie mitnehmen. Aber in der Zwischenzeit sieht man ja immer mehr bei immer mehr Läden auch ganz viele verschiedene, ja, zum Beispiel Kühlschränke, wo dann In-vitro-Töpfchen drin stehen oder zum Beispiel einfach nur Schränke mit nochmal gesonderter Beleuchtung, die ja so ein bisschen spacig zumindest, so ein bisschen clean, steril anmuten lassen. Und bevor wir jetzt da weitermachen, müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, okay, was sind denn überhaupt In-vitro-Pflanzen und was sind denn klassische Topfpflanzen? Also wie unterscheiden die sich denn überhaupt? Und hier ist es so, dass wir bei den klassischen In-vitro-Pflanzen von Pflanzen in einer sterilen Laborkultur vorgezogenen Pflanze sprechen. Das heißt, in dem Falle wird halt in einem Labor unter sterilen Bedingungen halt ein, ja, mehr oder weniger Plastiktöpfchen mit einer Nährlösung, die dann halt alle Nährstoffe enthält, die so eine Pflanze zum Leben dann auch wirklich und zum Wachsen braucht. Die wird dann halt eingefüllt in dieses kleine Töpfchen und dann halt da zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Pflanzensamen sind, aber es wird halt einfach eine Pflanze quasi in diesem Töpfchen mit vorgezogen und das Ganze passiert dann halt unter einer sterilen Umgebung. Das Ganze ist natürlich dann auch mit einer kleinen Folie oder einem kleinen Deckel verschlossen, sodass halt da auch nichts von der Außenwelt wirklich drankommen kann. Das heißt, in dem Falle können wir eigentlich sagen, dass In-vitro-Pflanzen in der Regel oder eigentlich zu 100% fast schädlingsfrei sind, weil natürlich nichts anderes in diese Pflanzenmasse reinkommen kann. Es sind keine Algensporen dran oder es ist halt auch keine anderen Krankheiten oder was auch immer noch an der Pflanze dran sein könnte. All das ist halt nicht an dieser Pflanze dran. Das heißt, in dem Falle sind solche Pflanzen sehr gut geeignet, wenn wir sehr, sehr empfindliche Bewohner in unserem Becken haben, die sehr, sehr speziell oder sehr, sehr sensibel vielleicht auf bestimmte Faktoren, bestimmte Zusatzstoffe im Wasser reagieren. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel Anbieter wie zum Beispiel Tropica mit 123 Grow oder zum Beispiel, ich glaube, von Denale gibt es ja auch jetzt In-vitro-Pflanzen schon eine längere Zeit. Also da gibt es verschiedene Hersteller, die diese ganzen In-vitro-Pflanzen anbieten. An der Stelle muss man sagen, glaube ich, ist es natürlich immer noch so, dass die klassischen Top-Pflanzen, zumindest im Offline-Geschäft, also so in klassischen Zooläden, zumindest die ich kenne, halt noch in der Mehrzahl sind. Aber es kommt halt, wie eben erwähnt, auch immer mehr dieser klassische Kühlschrank so ein bisschen in den Zooläden, das heißt, dass man da auch immer mehr In-vitro-Pflanzen kaufen kann. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich dann unsere klassischen Topfpflanzen. Das heißt, das sind einfach Pflanzen, die traditionell gezüchtet werden. Das heißt, da hat man einfach das Töpfchen mit einem Substrat. In der Regel ist das zum Beispiel dann Steinwolle. Und in dieser Steinwolle werden dann diese Pflanzen gezogen, meistens in großen Gewächshäusern, also zumindest für die Aquaristik große Gewächshäuser. Ich glaube, wenn man im landwirtschaftlichen Kontext unterwegs ist, geht das noch in wesentlich größeren Dimensionen. Aber zumindest für uns hier in der Aquaristik werden die halt in großen Gewächshäusern dann vorgezogen und kommen dann da halt unter kontrollierten Bedingungen, werden unter kontrollierten Bedingungen dann halt zum Wachstum gebracht und kommen dann halt in dem Falle nach einiger Zeit dann auch wirklich in den Handel, quasi in die Geschäfte rein, dort, wo ihr sie kaufen könnt. Jetzt ist es aber natürlich so, dadurch, dass diese Pflanzen halt in der Regel in einem Gewächshaus stehen, auch teilweise unter Wasser, also nur ein Teil unter Wasser, weil das ist nämlich auch noch ein Faktor. Es gibt natürlich Emersis- und Submersis-Wachstum. Vielleicht der ein oder andere, der sich schon mal länger meinen Podcast hier anhört, wird es wissen. Emersepflanzen sind halt Pflanzen, die über Wasser gewachsen sind. Das heißt, das sind in der Regel viele Topfpflanzen, weil sie halt natürlich in Gewächshäusern gezogen werden, nicht in Aquarien in Gewächshäusern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch Submersepflanzen, die dann auch wirklich unter Wasser schon gezogen worden sind. Da muss ich aber ehrlich gesagt sagen, glaube ich, ist der meiste Bestand wirklich Emers, weil gerade natürlich in Gewächshäusern ist es natürlich viel, viel einfacher, Pflanzen Emers anzupflanzen, als halt wirklich unter Wasser dann auch zu pflegen. Aber da wir natürlich hier kein geschlossenes System haben, ist es halt so, dass dort, auch gerade weil wir natürlich dann diese Pflanzen wieder in den Handel mit reinbringen, in dem, wo sie dann in einem Becken stehen, wo andere Pflanzen wiederum drinne sind oder vielleicht auch andere Tiere mit drinne waren vielleicht mal oder zum Beispiel Krankheitserreger mit drin sind, dass wir hier nicht unbedingt sagen können, dass diese Pflanze wirklich bedingungslos steril ist. Das heißt, in dem Falle können an Pflanzen natürlich Algensporen dran sein, es können Krankheiten irgendwie mitgeschleppt werden oder zum Beispiel auch Düngerreste oder was auch immer, was halt noch aus einem anderen Becken mitkommt. Ganz klassisch sind halt solche Blasenschnecken zum Beispiel zu nennen oder andere Schneckenarten, die dann halt zum Beispiel gerade mit Topfpflanzen natürlich dann auch ins Becken mit eingeschleppt werden. Das heißt, hier hat man natürlich das Problem, dass diese Pflanzen natürlich nicht komplett abgeschottet von der Umgebung sind. Das heißt, in dem Falle können sie dann halt ganz normal auch natürlich andere Dinge auch noch mit transportieren quasi. Und hier ist es so, dass natürlich auch von vielen Herstellern, von Tropica wieder, von Dennerle, aber auch von anderen Herstellern natürlich diese Pflanzen bereitgestellt werden. Das heißt, da haben wir auch eine große Auswahl an verschiedenen Herstellern. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns fragen müssen, okay, wenn wir jetzt in unserem Aquarium oder wenn wir jetzt unser Aquarium einrichten wollen und uns fragen, okay, naja, welche Pflanzen sollte ich denn nehmen? Dann ist es natürlich so, dass wir uns ein bisschen anschauen sollten, okay, welche Vor- und Nachteile gibt es denn vielleicht für jede Pflanzenart? Bei den In-vitro-Pflanzen ist es natürlich, glaube ich, relativ einfach zu erkennen, dass die Sterilität, die wir bei dieser Pflanze haben, ein großer Vorteil ist. Das heißt, sie ist gerade frei von Schädlingen, von Krankheiten, von anderen Dingen, die wir nicht im Aquarium drinne haben wollen. Und gerade wenn du zum Beispiel auf sehr sensible Tiere zum Beispiel im Aquarium setzt, kann das zum Beispiel ein ausschlaggebender Punkt sein, weswegen du zum Beispiel sagst, okay, hey, ich möchte lieber auf In-vitro-Pflanzen setzen. Es gibt zum Beispiel auch einige Hersteller, die warnen explizit davor, dass man zum Beispiel bestimmte Pflanzentöpfe, gerade diese Wasserschrauben, zum Beispiel vorher sehr gut wässern sollte, über eine Woche zum Beispiel, weil es da gerade, wenn die zum Beispiel aus nicht-europäischen Bereichen kommen, halt unter anderem irgendwelche Stoffe noch mit dabei haben können, die wir nicht im Aquarium haben wollen. Das kann dir bei In-vitro-Pflanzen in dem Falle nicht passieren. Ein anderer Vorteil ist natürlich die längere Haltbarkeit. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, dadurch, dass diese Pflanze ja wirklich in ihrem Pflanzentöpfchen drinne ist, ist sie ja mehr oder weniger so ein bisschen geschützt von allem. Das heißt, sie kann sich halt in diesem Pflanzentöpfchen wirklich sehr, sehr schön entwickeln und kann sich halt auch sehr unkompliziert dann quasi weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, hey, ja, aber gut, ich möchte mein Aquarium doch erst vielleicht in einer Woche einsetzen, dann habe ich damit mit der Einrichtung beginnen, sagen wir es mal so, dann habe ich eigentlich mit In-vitro-Töpfchen kein großes Problem, weil die stelle ich halt einen etwas helleren Bereich. Also man sollte sie nicht unbedingt, glaube ich, in den Kühlschrank lagern, wo es halt komplett dunkel und richtig kühl ist. Man sollte sie natürlich auch nicht zu warm und im direkten Sonnenlicht lagern, aber ich sag mal, irgendwo so ein heller Bereich, der normale Raumtemperatur hat, ist, denke ich mal, für so einen Bereich okay. Gerade Moos hält sich extrem lange, das kann ich definitiv aus eigener Erfahrung auch bestätigen, aber das heißt, hier hat man natürlich alleine schon durch dieses geschlossene Behältnis eine wirklich lange Haltbarkeit. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch so ein bisschen zum Vorteil nennen, dass man sie zumindest aus meiner Sicht, nicht bei allen, aber doch bei vielen Pflanzen, sehr, sehr viel einfacher einpflanzen kann. Gerade wenn ich jetzt so an die ganze Steinwolle denke, die ich in der Vergangenheit immer wieder von meinen ganzen Pflanzen abkratzen musste und dabei auch sicherlich viele Wurzeln beschädigt habe, geht das natürlich bei In-vitro-Pflanzen wirklich einfach. Man muss halt nur gucken, dass man die Nährlösung wirklich sehr gut von der Pflanze abspült und dann kann man diese Pflanze halt auch wirklich schön schon direkt ins Aquarium einsetzen und hat auch keine lästigen Steinwollen mehr dabei. Auf der anderen Seite ist es halt so eine Sache natürlich auch, klar, da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen bei den Stängel, bei den klassischen Topfpflanzen so ein bisschen drauf zu sprechen, ist es natürlich so, dass wir auf jeden Fall den Vorteil haben, dass wir natürlich bei den Topfpflanzen, da gehen wir noch ein bisschen genauer gleich drauf ein, natürlich sehr, sehr viel mehr Show quasi in Anführungszeichen schon direkt haben. Ne, das heißt, da haben wir natürlich schon viel Pflanzenmasse, die wir einbringen. Das ist natürlich bei In-Vitro-Pflanzen am Anfang etwas weniger, weil sie natürlich nur so einen kleinen Pöttchen kommen. Auf der anderen Seite, gerade bei Stängelpflanzen, kann man aber erwähnen, dass es halt natürlich bei Stängelpflanzen immer sehr darauf ankommt, wie viel Stängel habe ich denn wirklich dabei. Das heißt, die Biomasse interessiert mich eigentlich, wenn ich mein Aquarium wirklich schnell bepflanzen will mit viel Pflanzenmasse, eigentlich weniger, weil ich natürlich aus einer Stängelpflanze, die klassisch gewachsen ist, die kriege ich in einem Töpfchen mit vielleicht 8 Stängeln oder so oder vielleicht nur 5 oder so. Und dahingegen, wenn ich einen ganz klassischen In-Vitro-Topf habe, habe ich da so unglaublich viele Stängel drinne. Man ist natürlich klar, dass diese Stängel nicht die Biomasse oder die Pflanzenmasse haben, in dem Falle wie zum Beispiel jetzt dann der klassische Topf. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass gerade halt dann dadurch, dass es halt so viele Stängel gibt, in der Nachfolgezeit sehr, sehr viel schneller mehr Pflanzenmasse im Aquarium entstehen kann, als wenn ich nur wenige Stängel habe. Weil das Ganze natürlich dann auch immer aus den Blattachsen mehr oder weniger sich fortpflanzt oder quasi Triebe bildet, in Anführungszeichen. Genau. So, das heißt, da haben wir auf jeden Fall die Vorteile. Bei den Nachteilen muss man so ein bisschen sagen, das kommt immer so ein bisschen darauf an, aus welcher Sicht man guckt. Man hat natürlich hier gerade bei den Nachteil, dass sie oft etwas teurer sind. Ne? Das heißt, die klassischen Topfpflanzen sind in der Regel etwas günstiger. Und es ist halt so, dass sie am Anfang, wie eben schon erwähnt, am Anfang doch eher was kleiner, was zarter sind und da dementsprechend halt nicht so viel, ja, ich sag mal, sofortige Wirkung im Aquarium entfalten. Gerade wenn man natürlich Stängelpflanzen, so Hintergrundpflanzen hat, ja, die sind halt am Anfang nur so ein paar Zentimeter hoch. Ne? Wenn ich die natürlich in einem Topf kaufe, habe ich natürlich sehr, sehr viel mehr Pflanzenmasse, die ich direkt mitgeliefert bekomme. Das heißt, da sieht man direkt was von der Pflanze. Aber aus meiner Sicht lohnt sich das zumindest, da zu warten. Aber so muss man halt natürlich das auch bei den Nachteilen dann erwähnen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber jetzt auch die Topfpflanzen. Und da ist natürlich der Vorteil, wie eben schon jetzt bei den Nachteilen, bei den In-Vitro-Pflanzen, dass diese halt natürlich, gerade wenn wir sie kaufen, sehr, sehr viel größer in der Regel sind, sehr viel robuster. Das heißt, hier ist es natürlich so, dass die Pflanzen erstmal schon direkt im Aquarium sichtbar sind. Das heißt, man hat einen sofortigen Effekt. Auf der anderen Seite kann man aber auch natürlich sagen, dass Pflanzen im Handel, also klassische Topfpflanzen im Handel, immer noch halt eher anzutreffen sind. Das heißt, auch häufig, würde ich jetzt mal behaupten, eine etwas größere Auswahl haben als bei den klassischen In-Vitro-Pflanzen. Wenn da jetzt ein Händler ist, der schon sehr, sehr viele Kühlschränke da stehen hat, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Angebot sich so ein bisschen die Waage hält. Aber ich würde jetzt schon fast behaupten, wenn man halt einen ganz klassischen lokalen Händler hat, der nur so ein kleines Regal hat mit In-Vitro-Pflanzen, ist es halt in der Regel doch eher bei den Top-Pflanzen noch so ein bisschen, hat man bei der Top-Pflanzenwahl noch ein bisschen mehr Auswahl bei der Vielfältigkeit. Bei den Nachteilen kommen wir aber natürlich jetzt zu den Punkten, die ich eben auch so ein bisschen schon gemacht habe, nämlich, dass natürlich da Schädlinge, Algen, ungeliebte Gäste, die wir zum Beispiel Schnecken oder sowas, mit in unser Aquarium einschleppen können. Jetzt kann man natürlich bei den Algen so einen kleinen, so eine kleine Einschränkung geben, weil im Endeffekt ist nichts im Aquarium irgendwie komplett algenfrei. Das heißt, Algensporen wirst du spätestens in der Einfahrphase durch irgendwas sowieso ins Aquarium reinbekommen. Ob man das dann wirklich, ob dieser Punkt dann wirklich der entscheidende ist, dass man sagt, okay, ich setze auf In-Vitro-Pflanzen, ich weiß es jetzt nicht. Also für mich wäre das halt eher, wenn ich zum Beispiel Besatz habe und dann wirklich sagen will, okay, hey, diesen Besatz möchte ich nicht durch bestimmte Stoffe, die in den Pflanzen drinne sein könnten oder an den Pflanzen anheften könnten, da möchte ich das nicht gefährden. Deswegen würde ich dann halt eher auf In-Vitro setzen. Das wäre halt noch so ein Punkt. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch der Punkt, der mich immer regelmäßig in den Wahnsinn treibt bei Topfpflanzen, ist nämlich die Vorbereitung der Pflanzen. Denn, wie eben schon gesagt, muss man natürlich diese Steinwolle, die wollen wir nicht in unserem Aquarium drin haben. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall runterbekommen. Und da gibt's wilde Methoden, wie man das machen kann. Bei mir geht immer irgendwie gefühlt so halb die Wurzel kaputt. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Arbeit, das Ganze danach wirklich einzupflanzen oder vorher dann vorzubereiten, dass man es einpflanzen kann. Und von daher kann man auch sagen, dass gerade nicht In-Vitro-Pflanzen, also Topfpflanzen, natürlich dann auch nicht so lange haltbar sind wie zum Beispiel die klassischen In-Vitro-Töpfchen. Das heißt, hier muss man dann relativ zeitnah dafür sorgen, dass man diese einpflanzt oder zum Beispiel in einem Aquarium zwischenparkt. Das heißt, hier ist man wesentlich unflexibler, was halt so die Einpflanzzeiten angeht, als diese klassischen In-Vitro-Pflanzen. Das heißt, in dem Falle haben wir natürlich einige Vor- und Nachteile, die für beide Seiten sprechen. Und jetzt muss ich an der Stelle sagen, okay, was ist denn jetzt das Fazit? Im Grunde genommen würde ich das halt immer von deinem Anwendungsfall so ein bisschen, ja, ich sag mal, abhängig machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel In-Vitro-Pflanzen, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Aquarium hast, wo du sagst, hey, ich brauche sterile Pflanzen darin, ich habe zum Beispiel sehr, sehr empfindliche Garnelen in meinem Aquarium. Das findet man ja raus. Gerade wenn man so ein bisschen mal auf Google sucht, wirst du das halt häufig finden, dass vielleicht zum Beispiel der eine rät, okay, bei diesen Garnelen solltest du vielleicht darauf achten, dass halt deine Pflanzenauswahl dementsprechend ist oder halt Fischauswahl. Das heißt, da kann man so ein bisschen auch drauf gucken. Aber das heißt, in dem Falle, wenn du jetzt einen Anwendungsfall hast, wo eine sterile und wirklich eine sterile Pflanze, so um jetzt nicht länger über den heißen Brei rumzureden, so jetzt habe ich es, ist es halt so, dass gerade bei diesen Anwendungsfällen natürlich die In-Vitro-Pflanzen am meisten Sinn ergeben. Wenn du aber jetzt sagst, hey, ich möchte so ein bisschen natürlich auch aufs Budget gucken, beziehungsweise möchte natürlich auch so einen sofortigen Effekt in meinem Aquarium haben, dann sind natürlich Topfpflanzen immer noch so, ja, ich sag mal, so ein bisschen das Mittel der Wahl. Aber man kann auf jeden Fall, denke ich, sagen, dass In-Vitro-Pflanzen immer mehr kommen. Ich setze meistens so eine Mischung aus verschiedenen In-Vitro-Pflanzen und Topfpflanzen ein. Das heißt, da kann man natürlich auch mal gucken, ob man wirklich alles als In-Vitro kaufen muss oder nur vielleicht bestimmte Pflanzen, wo es ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und genau, von daher würde ich sagen, haben wir das so ein bisschen jetzt beleuchtet. Das heißt, ich hoffe, dir fällt es in Zukunft etwas leichter bei der Wahl zwischen In-Vitro oder klassischen Topfpflanzen. Du kannst auch gerne mal hier unten, wenn du bei Spotify zuhörst, natürlich mal gerne in der Umfrage gucken. Da kannst du gerne mal abstimmen, welche Pflanzen du vorrangig in deinem Aquarium einsetzt. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch sofort nämlich schon zum nächsten Thema, nämlich meiner kleinen Update-Runde. Und da geht es natürlich wie immer, nach der letzten Podcast-Folge, wo keine Updates kamen, wie immer, dann jetzt mit meiner App AquaHelper weiter. Wenn du die App AquaHelper noch nicht kennst, dann findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes natürlich auch nochmal einen Link für die Android-Version dieser App. Das heißt, die ist mehr oder weniger eine Verwaltungs-App für Aquarien. Das heißt, da kannst du zum Beispiel Wasserwerte eintragen, kannst verschiedene Tools nutzen, kannst ganz viele Sachen mit dieser App machen und du kannst ja gerne mal reingucken, aber die wird natürlich auch immer kontinuierlich weiterentwickelt. Und aktuell bin ich an meinem Einfahrguide, so nenne ich ihn, dran, der dich 6 Wochen mit durch deine Einfahrphase durchbegleitet. Und da bin ich jetzt so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, eigentlich so gegen Ende angekommen. Das Feature muss jetzt nochmal so ein bisschen getestet werden, sodass es halt, denke ich, dann in den nächsten Wochen auch wirklich in die App mit reinkommt. Ich hätte es gerne an der Stelle als Videoguide gehabt. Das heißt in dem Falle, dass du diese Einfahrphase quasi startest in der App und dass du dann halt einen Kalender bekommst, in dem du verschiedene Aktivitäten angezeigt bekommst. Und immer wenn du auf eine Aktivität klickst, kannst du dir zum Beispiel nochmal für diese Woche dann das Video angucken, was in der Woche dann auch wirklich zu tun ist. Das Ganze funktioniert jetzt noch nicht, weil ich natürlich gerade kein Becken in der Einfahrphase habe. Bald wird natürlich hier mein Alpen60P umgeräumt bzw. komplett rausgeräumt und es kommt ein neues Aquarium hin. Hier ist es jetzt so, dass ich da so lange erstmal warten möchte und dann das Ganze in die App später nachpflegen werde. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall euch auf was gefasst machen. Und genau, an der Stelle gibt es ansonsten nicht so viel Neues bei der App, aber natürlich trotzdem in den vergangenen Tagen ist hier mein Mini-M neu gekommen. Das heißt, in dem Falle habe ich auch ein Video darüber gemacht. Das findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn du diese Umgestaltung dir angucken willst. Da hatten wir in der vergangenen Podcast-Folge ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir halt natürlich ein Aquarium nicht immer komplett neu aufsetzen müssen, wenn es uns nicht mehr gefällt, sondern dass wir auch einfach mal sagen können, hey, ich kann auch einfach mal mit einer anderen Pflanzenwahl in meinem Aquarium für einen frischen Wind sorgen. Und genau das habe ich in meinem Mini-M gemacht, sodass ich halt an der Stelle wirklich fast neues Becken habe, auch wenn das Layout durch die Steine schon vorgegeben war, beziehungsweise in dem Fall einfach gleich geblieben ist. Aber das heißt, da kann ich euch auf jeden Fall ermutigen, weil mir gefällt gefällt das Aquarium sehr gut jetzt gerade und vielleicht Fehler, die man bei der Einrichtung gemacht hat, auch damit in der späteren Entwicklung des Aquariums wieder so ein bisschen zu revidieren. Das heißt, hier könntet ihr auf jeden Fall einiges, glaube ich, draus lernen. Also guckt gerne mal in dem Video vorbei. Tja, und dann kommen wir zu einer Kategorie, die ich schon so ein bisschen vergessen hatte, beziehungsweise wo ich noch nicht mehr so genau wusste, okay, was machen wir mit der Kategorie, nämlich dem Podcast des Monats. Und da habe ich ja vor einigen Monaten mit angefangen und habe gesagt, hey, eigentlich fände ich es cool, wenn ich euch immer in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge immer mal wieder einen Podcast vorstelle, den ihr vielleicht nicht kennt, wo ihr gerne mal reinhören könnt, den ich cool finde und so, dass halt ihr nochmal mehr Mehrwert quasi aus meiner Podcast-Folge hier mitnehmen könnt. Und jetzt ist es natürlich so, dass die deutsche Aquaristikszene nicht ganz so groß ist. Das heißt, wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit ganz, ganz viele Podcasts wie den Aquarium Talk vom Aqua Owner. Wir hatten zum Beispiel Süß und Salzig dabei. Wir hatten alles über Aquascaping von Pachi. Wir hatten auch andere Podcasts noch mit in dieser Podcast-Folge des Monats immer mit aufgenommen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich mich in Vorbereitung für diese Podcast-Folge hingesetzt habe und überlegt habe, naja, es gibt aber jetzt eigentlich gerade keinen anderen Podcast mehr, den ich in der Aquaristik-Szene wirklich empfehlen kann. Entweder sind Podcasts, die ich jetzt nicht so richtig feiere, oder dann auch Podcasts, die vielleicht schon seit mehreren Monaten oder Jahren gar nicht mehr richtig aktiv sind. Das heißt, in dem Falle, ja, habe ich gedacht, okay, die Aquaristik-Nische ist jetzt so ein bisschen erschöpft. Und habe aber auch ja am Anfang gesagt, hey, wenn der Fall eintreten sollte und wir wirklich alle Podcasts, die ich cool finde, an der Aquaristik- und Aquascaping-Nische durchhaben, dann kommen wir mal zu Podcasts, die ich auch sonst noch höre, die ich auch total cool finde. Und vielleicht kann der ein oder andere an der Stelle auch was daraus mitnehmen. Und dieses Mal habe ich gedacht, schere ich mal so wirklich komplett aus der Aquaristik-Nische dann so aus. Das heißt, es hat auch wirklich gar nichts mehr mit der Aquaristik in irgendeiner Weise zu tun. Aber der ein oder andere, wie wir auch gerade ja schon eben bei meiner App erkannt haben, weiß natürlich, dass ich Informatiker und Softwareentwickler bin und höre mir deswegen auch natürlich gerne IT-Podcasts an und habe mir aber jetzt mal einen IT-Podcast rausgesucht, der für selbst Nicht-ITler doch interessant sein könnte, denn wenn ich jetzt natürlich mir irgendwelche Podcasts anhöre von irgendwelchen Leuten, die in Java, C oder was auch immer programmieren, dann ist es natürlich so, dass ihr damit wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen könnt. Das heißt, es sei denn, es ist einer zufällig von euch gerade Programmierer. Aber ich habe gedacht, hey, dann suchen wir mal einen Podcast raus, den ich auch immer wieder höre und den ich halt wirklich cool finde und der halt schon so ein bisschen das Ganze im Namen mitträgt, das Ganze, was man in der IT macht. Nämlich habe ich mir in dem Falle den Podcast von CT Uplink ausgesucht, nämlich der IT-Podcast aus Nerdistan. Und IT-Menschen werden ja in der Regel so ein bisschen als nerdig abgestempelt, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Also sieht man natürlich an mir hier. Aber es ist halt so, dass natürlich IT immer noch mal so ein spezielles Umfeld ist, gerade wenn man natürlich unter IT-Lern selber ist. Aber trotzdem muss ich halt an der Stelle sagen, ist dieser Podcast wirklich für alle IT-Begeisterten in meinem Podcast gedacht. Das heißt, egal ob du jetzt irgendwie auf Technik am PC stehst, am Smartphone, im Auto, für Smart Home, also alles, was irgendwie IT und Technik ist, das wird in diesem Podcast in gewissen Folgen dann auch mit behandelt. Und ich muss aber auch sagen, immer zu einem so hohen Level, dass man selbst als nicht wirklich ITler, also der das jetzt hauptberuflich macht, trotzdem immer noch diesem Podcast folgen kann. Und genau aus diesem Grund habe ich diesen Podcast hier auch mit aufgenommen. Das heißt, es geht da wirklich um eine bunte Palette von Neuigkeiten zu Smartphones, zu PCs, zu Betriebssystemen, zu Netzwerken, zu KI. Keine Ahnung, es gibt noch so viele andere Themenbereiche, die dort mit angeschnitten werden. Im Grunde genommen ist CT quasi der CT Uplink mehr oder weniger gehört zu der CT-Zeitschrift, die man vielleicht auch so von Zeitungskiosken noch so kennt, also der IT-Zeitschrift, und gehört mehr oder weniger auch zu diesem Heise-Konglomerat. Mein Gott, ich glaube, heute sollte ich die Podcast-Folge nicht ganz so lang machen, weil Wortfindungsstörungen kommen auch immer mal wieder so ein bisschen davor. Das heißt, in dem Falle habt ihr hier einen Podcast, der auch für nicht hochinformierte Leute sehr, sehr interessant sein kann. Ich muss an der Stelle sagen, nicht jede Folge ist für mich jetzt persönlich gleich interessant, weil es doch einige Themen gibt, die ich mehr feiere, einige Themen weniger. Aber ihr könnt ja trotzdem gerne mal reinhören. Der Podcast kommt in einem wöchentlichen Rhythmus und ist zum Beispiel auch bei Spotify, Apple Podcast, YouTube und vielen anderen weiteren Plattformen hörbar. Das heißt, ihr, da könnt ihr gerne einfach mal reinhören. Ihr findet alle Links zu diesen verschiedenen Plattformen natürlich in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, wo ihr zuguckt oder zuhört in diesem Podcast. Genau, und dann würde ich sagen, nach den Updates geht es natürlich dann auch schon an mein letztes Thema für diese Podcast-Folge. Und da kommen wir nämlich zu einem, ja, ich würde mal sagen, doch sehr, sehr kontroversen Thema, was, ja, egal in welche Richtung man es interpretiert, wirklich zu sehr, sehr kontroversen Diskussionen und auch vielleicht emotionalen Diskussionen führen kann. In dem Falle muss ich vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Bei YouTube auf der Startseite bekommt man ja immer hin und wieder mal Videos angezeigt, wo YouTube denkt, hey, ich glaube, das ist genau dieses Video, was du jetzt gerade gebraucht hast. Klick da gerne drauf. Und wie ich so bin, kann ich dem natürlich nicht widerstehen und habe drauf geklickt. Und es ging sich um ein Video, bei dem Joachim Mund, viele kennen ihn ja von Filterlosen Aquarien, so sein Steckenpferd, aber macht natürlich auch noch ganz viele anderen Content auf seinem Kanal, auf ein Video reacted hat von Garnelio, beziehungsweise wo der Chris Lukaub eine Person interviewt hat, bei der es darum ging, was die Mindestgröße mehr oder weniger für Fische, für Fischhaltung in der Aquaristik ist. Das heißt, da ging es vor allem um die Nano-Aquaristik. Das heißt, können wir Fische in einem Nano-Aquarium halten? So, und jetzt muss ich sagen an der Stelle, ich habe mir das Video in Ausschnitten angeguckt, also ich habe jetzt nicht wirklich komplett das ganze Video mir angeguckt, weil diese ganze Reaction, glaube ich, irgendwie anderthalb Stunden oder sowas ging, und ich habe aber mir trotzdem natürlich Gedanken zu diesem Thema gemacht, und deswegen möchte ich das halt in dieser Podcast-Folge hier auch so ein bisschen mit aufnehmen, weil ich natürlich euch auch an meinen Gedanken so ein bisschen mit teilhaben lassen möchte, um euch so ein bisschen auch in diesem Gedankenfluss anzuregen und euch selber einfach mal Gedanken macht, okay, ist das denn so richtig, was der sagt? Mache ich das vielleicht richtig, wie das vielleicht verlangt wird von mir? Also, dass ihr einfach so ein paar Gedankenanstöße habt an der Stelle. Und die Frage ist natürlich, ab wann können wir Fische in einem Aquarium halten? Das heißt, in dem Falle können wir die Fischhaltung auch in Nano-Aquarien ja quasi akzeptieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, hier in diesem Video geht es nicht um den temporären Einsatz von Tieren in kleinen Aquarien, ne, zum Beispiel in Verkaufsanlagen, auf Messegeländen oder zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Notfall bei mir hier zu Hause habe, mein Aquarium ist gerissen und ich muss ganz schnell irgendwie meine Tiere in ein anderes Becken reinbringen und ich habe irgendwie keinen anderen Ersatzbehälter oder sowas da. Das heißt, ich würde zum Beispiel jetzt meine Tiere hier aus dem 60p irgendwie in mein Cube-Aquarium oder in mein Mini-M mit übersiedeln, um sie einfach vor Schaden zu bewahren. Das heißt, über diese Fälle sprechen wir nicht, also nicht über den temporären Bezug von Tieren in einem kleinen Aquarium, sondern halt die dauerhafte Haltung von Tieren. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich natürlich hier keine Garantie geben kann für meine Gedanken, die ich mir jetzt dazu gemacht habe, dass die wirklich so komplett richtig sind, beziehungsweise natürlich auch wissenschaftlich fundiert. Ich habe mich jetzt nicht in ellenlangen wissenschaftlichen Ergüssen hier mit diesem Thema beschäftigt, sondern habe das einfach für diese Podcast-Folge mir so ein paar Gedanken gemacht. Aber wo ich denke, dass ich sagen kann, okay, das ist, glaube ich, schon eine gute Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil ja auch gerade in den vergangenen Monaten Aquaristik doch sehr, von sehr, sehr vielen Seiten unter Beschuss stand. Und es natürlich auch immer die Frage ist, okay, müssen wir uns da jetzt noch weitere Fässer irgendwie rechts und links von uns aufmachen, wenn das vielleicht wissenschaftlich oder zum Beispiel auch aus anderen Gründen vielleicht nicht so angedacht oder nicht so angebracht vielleicht ist. So, das heißt in dem Falle, ne, wie gesagt, meine eigene persönliche Meinung. Ihr könnt euch gerne auf Basis meiner Meinung oder auf Basis des Videos, das werde ich euch auch nochmal unten verlinken, natürlich eure eigene Meinung bilden. Genau. Wichtig ist aber auch, dass ich zu Beginn sagen möchte, dass es halt kein Schwarz und Weiß bei diesem Thema für mich gibt. Das heißt, ich kann aus meiner Sicht jetzt nicht, und das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, sagen, so, ab dieser Grenze ist jetzt eine Fischhaltung möglich und ab da drunter ist sie definitiv verboten. Das heißt, wie bei vielen Sachen gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Graustufen, die wir haben. Das heißt, es ist nichts Schwarz und nichts Weiß für mich, sondern man hat halt verschiedene Aspekte, die man so ein bisschen beleuchten kann und muss dann natürlich auf Basis dieser Aspekte seine eigene Meinung bilden. Wichtig ist jetzt am Anfang, und da kommen wir nämlich jetzt zu einem Punkt, der, glaube ich, häufig in der Diskussion mit angebracht wird, der aber gar nicht mal so richtig ist. Wir müssen auf jeden Fall die gesetzliche Grundlage betrachten. Und hier ist es jetzt so, dass oft von vielen Leuten, wenn man sich gerade Foren oder sowas anguckt, immer angebracht wird, hey, aber in Deutschland verbietet dir das Gesetz zum Beispiel, dass du Tiere unter einer Kantenlänge von 60 Zentimetern, was einer Standardgröße von 54 Litern entspricht, dass du diese darunter nicht halten darfst per Gesetz. Und da müssen wir an der Stelle so ein bisschen mal mit den Mythen aufräumen, denn in Deutschland gibt es kein Gesetz, was dir quasi per Gesetz verbietet, Tiere unter dieser Grenze zu halten. Ganz anders sieht das in Österreich aus. Da gibt es dieses Gesetz. Das heißt, in dem Fall ist es in Österreich verboten, Tiere unter einer Kantenlänge von 60 Zentimetern zu halten. Das heißt, das ist erstmal ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber in Deutschland ein Gutachten mit Empfehlungen für die Haltung von Zierfischen in Aquarien und dementsprechend natürlich auch der Mindestanforderung oder der Größe, die wir für bestimmte Fischarten in unserem Aquarium einhalten sollten. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das heißt, es wird nicht in diesem Gutachten gesagt, okay, das ist per Gesetz so vorgeschrieben, sondern das ist halt einfach ein Gutachten, was dieses Thema beleuchtet. Und in diesem Gutachten oder aus diesem Gutachten geht hervor, dass die Gutachter quasi sagen, okay, unter einer Kantenlänge von 60 Zentimetern, also Standard, in dem Falle wird es halt immer auf die Standard-Aquarien bezogen, das heißt unter einer Literzahl von 54 Litern, in Klammern 60 Zentimeter Kantenlänge, ist eine Haltung von Zierfischen im Aquarium per se nicht zu empfehlen. So, das ist erstmal das, was im Gutachten drin steht. Das Problem ist jetzt natürlich dabei, okay, wenn wir jetzt keine gesetzliche Grundlage haben, ist es natürlich so, oder hätten wir eine gesetzliche Grundlage, müsste das natürlich irgendwie kontrolliert werden. Es ist natürlich so, dass hier keiner reinkommen kann oder direkt reinkommt und sagt, hey, zeig mir dein Aquarium und dann kann ich dir irgendwie eine Strafe aufbrummen, weil das vielleicht kleiner als 60 Zentimetern ist. Das Problem ist aber dabei, wenn natürlich andere Leute quasi dich anzeigen in dem Falle. Das heißt, in dem Falle würde zum Beispiel ein Nachbar sehen, hey, du hast ein Aquarium, was zum Beispiel irgendwie total klein ist und du hast da drinnen irgendwie einen großen Fisch, sagen wir jetzt einfach mal, und du hast zum Beispiel in der Mülltonne jede Woche irgendwie andere Fische noch mit drinnen und der Nachbar würde sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht, ich zeig dich jetzt einfach mal an. Dann muss der Amtsveterinär dem nachgehen. Das heißt, dann kann es auch sein, dass bei dir jemand zu Hause klingelt und dann vielleicht auch mal guckt, okay, wie hält derjenige denn seine Tiere in den Aquarien? Das heißt, da in dem Falle würde dann dieses Gutachten wieder Anwendung finden. Und hier müssen wir uns natürlich dann die Frage stellen, okay, dann haben wir ja, wir haben zwar kein offizielles Gesetz in Anführungszeichen, was uns das verbietet. Auf der anderen Seite haben wir eine Art indirekten Zwang, würde ich jetzt mal sagen, weil es natürlich so ist, dass im Zweifelsfalle dieses Gutachten natürlich herangezogen wird und du dann gegen dieses Gutachten quasi verstößt und dementsprechend dann natürlich dir ja keine Konsequenzen drohen, in dem Sinne, dass du halt strafrechtlich da verfolgt wirst, aber es in gewisser Weise dann doch natürlich Konsequenzen geben kann. So, das heißt, das ist erstmal das Erste, was wir uns natürlich beachten sollten. Das heißt, dieses Gutachten, also es gibt keine gesetzliche Grundlage, aber das Gutachten sagt, okay, bitte nicht unter 60 Zentimeter Kantenlänge für eine dauerhafte Zierfischhaltung. Das ist ganz wichtig. So, das heißt, wir haben jetzt so diese gesetzliche oder gutachterische Schiene abgeschlossen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns trotzdem mal als Aquarianer so ein bisschen Gedanken machen können, okay, was können wir denn sonst noch vielleicht für Faktoren ranziehen, wenn wir jetzt doch sagen wollen, okay, gibt es vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit, unter diese 60 Zentimeter Kantenlänge zu gehen. Da sollten wir uns natürlich erstmal bewusst werden, okay, es wird immer in diesen Gutachten oder in den Gesetzen oft von Kantenlänge gesprochen. Denn das Problem ist dabei, dass wir natürlich, wenn wir auf Liter schauen, natürlich eine sehr, sehr unterschiedliche Interpretation von Aquarien haben können. Das heißt, ein Cube-Aquarium, was alle Seiten gleich hat, hat natürlich eine wesentlich kleinere Grundfläche als ein Aquarium, also ein Standard-Aquarium, was zum Beispiel eine gewisse Kantenlänge hat. Das heißt, in dem Falle, wenn die Literzahl halt trotzdem gleich bleibt, aber das Aquarium zum Beispiel irgendwie einen Meter hoch ist, ne, dann ist es halt so, dass natürlich trotzdem in diesem Aquarium kein Fisch irgendwie sinnvoll oder gerecht auch zu halten ist. Das heißt, da haben wir natürlich schon mal so ein Problem von der Bauweise der Aquarien her. Das heißt, der vertikale und die horizontale Dimension sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das heißt, Cubes sind in dem Falle eher weniger gut geeignet, weil halt die Grundfläche einfach nicht so groß ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass gerade wenn du ja ein kleines Aquarium hast, Wasserwertschwankungen, egal ob es jetzt Temperatur ist oder ob es zum Beispiel irgendwie Nitrat, Nitrit, also die Nitrifikation, das heißt die Belastung des Wassers, sehr, sehr viel krasser wirken können, weil natürlich halt einfach der Verdünnungseffekt nicht so, so stark ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Aquarium habe, dann wirkt sich da eine gewisse Konzentration an Gift, egal welches jetzt ist, dann wirkt sich natürlich ganz anders aus, als wenn ich irgendwie ein 300-Liter-Becken habe. Das heißt, gerade aus der Sicht, wo ich jetzt nochmal Fokus drauflegen würde, ist, weil es dann natürlich auch hier sehr, sehr viele Anfänger in diesem Podcast betrifft, gerade wenn du jetzt ein Anfänger in der Aquaristik bist, würde ich dir sowieso per se, wenn du jetzt Tiere halten willst, ne, also gerade auch Fische halten willst, würde ich dir von kleineren Aquarien eher abraten. Das heißt, dass du eher auf größere, in Anführungszeichen, also ich sag mal so 120 Liter ist für mich so ein normales Standard-Aquarium, dass du eher auf solche Größen gehst, anstatt halt irgendwie auf 60 Liter, weil es dort wesentlich einfacher ist, mit solchen Schwankungen dann auch umzugehen. Und man hat natürlich dann auch in dem Fall eine etwas größere Auswahl an bestimmten Tieren, weil da kommen wir nämlich jetzt auch noch zu. Denn wir müssen natürlich, selbst wenn wir jetzt uns sagen, okay, wir haben jetzt ein Aquarium, was von der Bauform her total gut passen würde, aber da müssen wir uns natürlich auch den Besatz ein bisschen anschauen. Und ich hoffe zumindest, wenn wir jetzt bei der Größe der Tiere sind, dass wir uns alle einig sind, dass große Fische, ich sage jetzt einfach mal sowas wie Skalare, Prachtschmerle oder andere große Arten, die halt sehr groß werden können im ausgewachsenen Zustand, nichts in Nano-Aquarien oder sehr, sehr kleinen Aquarien zu suchen haben. Ich hoffe, dass da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren, das ist halt auf jeden Fall ein No-Go. Auf der anderen Seite sieht es natürlich etwas anders aus bei Tieren, die natürlich sehr, sehr viel kleiner sind. Das heißt, die schon von ihrer Größe her vielleicht nur ein paar Zentimeter, ich sag mal 2-3 Zentimeter maximal groß werden. Und das ist schon halt für solche kleinen Behältnisse, würde ich ja mal sagen, relativ groß. Das heißt zum Beispiel sowas wie Moskito-Bärblinge oder zum Beispiel Zwergbärblinge. Das heißt, dass man hier Tiere hat, die schon von ihrer Wuchsgröße her nicht gerade so groß sind. Da haben wir natürlich die Frage, okay, naja, wenn wir jetzt nur rein die Größe der Tiere uns anschauen, dann müsste man natürlich sagen, okay, von der Größe her würde es schon in einem etwas kleineren Aquarium als diese klassischen 45 Liter, also 60 Zentimeter Kantenlänge schon vielleicht funktionieren. Auf der anderen Seite, finde ich, dann kann man sich immer noch mal angucken, okay, wie ist denn das Verhalten der Tiere? Das heißt, in dem Falle gibt es natürlich zum Beispiel Tiere, die gerne in Gruppen gehalten werden. Wenn ich jetzt natürlich ein Tier habe, wie zum Beispiel einen Kampffisch, der allein in einem Aquarium gehalten werden kann, ist halt immer die Frage, ob man das machen sollte oder wie klein dieses Aquarium dann sein sollte. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben einen Schwarmfisch und der sollte in einer Gruppengröße von mindestens 10 Tieren gehalten werden. Dann ist das natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich jetzt nur einen Fisch in einem kleinen Aquarium mit drin habe. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall auch immer bedenken. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass wir uns das Schwimmverhalten zum Beispiel anschauen sollten. Wenn wir jetzt natürlich Tiere haben, die sehr schwimmfreudig sind, dann können wir ihnen gerade natürlich in sehr kleinen Aquarien, wo die Kantenlänge auch nicht gegeben ist, ne? Zum Beispiel jetzt hier mein 20-Liter-Aquarium oder mein 20-Liter-Cube, den ich hier auf dem Schreibtisch stehen habe, der hat nur eine Kantenlänge, ich glaube, von 25 Zentimetern. Das ist natürlich schon einiges weniger als 60 Zentimeter. Das heißt, da hat der Fisch natürlich auch sehr, sehr viel weniger quasi von rechts nach links zum Schwimmen. Also das heißt, an Schwimmraum zur Verfügung überhaupt. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall auch natürlich beachten. Jetzt habe ich natürlich Punkte aufgezählt, in dem Falle, die wirklich darauf einzahlen, dass wir eher sagen, okay, wäre es nicht sinnvoller, bei dieser Grenze von 45 Litern zu bleiben. Wichtig ist mir aber natürlich, dass man sagen kann, es gibt Ausnahmen. Das heißt, in dem Falle, wenn du zum Beispiel jetzt Zuchtaquarien hast, wo du speziell für die Zucht Tiere reinsetzt, ne, die temporär da drin sind, dann kann man das natürlich durchaus machen oder andere Spezialfälle, warum man das dann so machen sollte. Ich muss an der Stelle sagen, auch wenn es vielleicht jetzt Tiere gibt, die von ihrer Größe her vielleicht eher für kleine Aquarien geeignet sind, würde ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich würde dir keine Fischhaltung unter diesen 60 Zentimeter Kantenlänge empfehlen, gerade als Anfänger oder als normaler Aquarianer nicht. weil du halt natürlich ein Problem auch damit bekommen kannst, gerade wenn Wasserwertschwankungen sind oder wenn man zum Beispiel dann sagt, hey, ich möchte den Tieren halt einen guten Lebensraum bieten, in dem sie sich wohlfühlen, dann ist es natürlich immer so, dass die Mindestanforderungen und die Wohlfühlanforderungen natürlich immer zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Das heißt, in dem Falle würde ich jetzt an der Stelle sagen, wenn du jetzt trotzdem Tiere halten möchtest, dann solltest du das halt eher in größeren Aquarien machen, also mindestens 60 cm Kantenlänge. Da würde ich mich so ein bisschen an dieses Gutachten mit anlehnen. Es gibt aber sicherlich immer wieder Ausnahmefälle, die aber aus meiner Sicht nicht für den klassischen Aquarianer, wie zum Beispiel die Zucht oder sowas, dann halt auf kleinere Aquarien zurückgreifen können. Und ich muss an der Stelle eher persönlich auch sagen, wenn ich jetzt mir meine beiden Aquarien hier so angucke, die ja keine Fische drin haben, aber dafür Garnelen und Schnecken mit drin habe, finde ich die eigentlich genauso spannend. Das heißt, in dem Falle, ohne dass ich jetzt hier eine große wissenschaftliche, fundierte Abhandlung quasi in diesem Podcast hier gemacht habe, möchte ich dir mit ans Herz legen, befolge doch einfach meinen Rat, Fische erst ab 60 cm Kantenlänge einzusetzen und erfreue dich bei kleineren Aquarien, also bei Nano-Aquarien, wenn man sie so definieren will, dann an Garnelen, an Schnecken und das ist so mein Take, meine zwei Cents, die ich quasi dazu zu vergeben habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, du kannst mir gerne mal unter podcastfragen@aquaristik-kosmos.de gerne mal deine Meinung schreiben und dann würde ich sagen, soll es von dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge garantiert wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.